Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 13 Prävention von Bernd Röhrle, Katharina Behner und Hanna Christiansen. Abschnitt 13.1 Grundlagen und Ziele. Psychische Störungen gehören weltweit zu den häufigsten Erkrankungen. Fast jeder Zweite entwickelt im Laufe seines Lebens eine psychische Störung, wobei die Erkrankungsraten stabil bleiben oder sogar steigen. Nach einer Studie von Wittchen et al. Zum Ausmaß und zur Beeinträchtigung psychischer Störungen in Europa leiden konservativ geschätzt knapp 40% der Bevölkerung unter psychischen Störungen. Das erste Auftreten liegt dabei in der Regel in der Kindheit und Jugend und zeigt im Langzeitverlauf eine Entwicklung hin zur Multimorbidität. Die Autoren folgern, dass aufgrund dieser hohen Raten psychischer Störungen bei der europäischen Bevölkerung und gleichzeitig völlig unzureichender professioneller Versorgung der Betroffenen herkömmliche Behandlungsansätze nicht ausreichen, sondern dass die frühe Erkennung und Behandlung, insbesondere präventive Ansätze, zwingend nötig sind, zum einen zur Reduktion der enormen Kosten des medizinischen Gesundheits- und Versorgungssystems, zum anderen aufgrund der ethischen Verantwortung der Schadensvermeidung. Definition: Prävention umfasst alle vorbeugenden Maßnahmen, die eine gesundheitliche Schädigung gezielt verhindern, weniger wahrscheinlich machen oder ihren Eintritt verzögern. Präventive Maßnahmen sollen die Rate des Neuauftretens von Krankheiten, Behinderungen oder eines vorzeitigen Todes senken. Auch die Vermeidung von Rückfällen bzw. neuen Krankheitsepisoden wird angestrebt. Prävention ist abzugrenzen von der Gesundheitsförderung als Stabilisierung und Besserung von Wohlbefinden sowie von Faktoren, die uns gesund halten. Die Salutogenese geht auf Aaron Antonowski zurück. Er fragt nicht primär nach den Ursachen von Erkrankungen, sondern nach dem, was Menschen gesund erhält. Damit löst er sich vom klassischen medizinischen Verständnis, das pathogenetisch geprägt ist und nur nach der Entstehung und den Bedingungen von Krankheit fragt. Definition Ende. Abschnitt 13.2 Formen. Unterabschnitt 13.2.1 Unterscheidung hinsichtlich des Zeitpunktes der Intervention. Auf der zeitlichen Ebene werden primäre, sekundäre und tertiäre Präventionsansätze voneinander unterschieden. Primärprävention richtet sich an gesunde Individuen ohne Anzeichen von Erkrankungen. Sie erhält die Gesundheit, indem sie dabei hilft, Risikofaktoren zu umgehen oder zu bewältigen und indem sie entsprechende Schutzfaktoren und Ressourcen zur Verfügung stellt. Beispielsweise kann im Sinne der Primärprävention soziale Kompetenz im Schulkontext durch Übungen zur emotionalen Bewältigung sozialer Formen von Belastung gefördert werden. Als Sekundärprävention werden Interventionen bezeichnet, die bei Risikopopulationen oder Personen mit subliminalen Diagnosen, das heißt, die Kriterien reichen für eine Diagnose nicht ganz aus, angewendet werden. Um Erkrankungen in diesem Stadium möglichst früh zu erkennen, finden vor allem Screening-Verfahren Anwendung. Bei auffälligen Werten erfolgen im Anschluss Frühinterventionsmaßnahmen, um so die Erkrankung zu verhindern oder wenigstens Schwere und Verlauf der Erkrankung günstig zu beeinflussen. Der Umgang mit Arbeitslosigkeit kann zum Beispiel durch das Training von Coping-Fertigkeiten sowie durch eine Modifikation depressionsfördernder Gedanken modifiziert werden. Ein Training zu erfolgsversprechenden Verhaltensweisen in Bewerbungssituationen soll die Vermittelbarkeit und Selbstwirksamkeit stärken helfen. Tertiäre Präventionsmaßnahmen beschäftigen sich mit der Begrenzung von Krankheitsfolgen und der Vermeidung erneuter Krankheitsepisoden, Chronifizierung. Schon erkrankte Personen werden so behandelt, dass die Rückfallgefahr sinkt und auch keine dauerhaften Behinderungen zustande kommen, schwer von Behandlung und Rehabilitation abzugrenzen. Beispiele wären die Prävention eines erneuten Rückfalls bei Kindern und Jugendlichen mit rezidivierender depressiver Symptomatik durch den Aufbau angenehmer Aktivitäten, die Verringerung irrationaler Kognitionen bei einer gleichzeitigen Vermehrung positiver Gedanken, die Stärkung sozialer Fertigkeiten sowie die Ausgestaltung von Stressbewältigungs- und Problemlösefertigkeiten. Unterabschnitt 13.2.2 Unterscheidung hinsichtlich der Spezifität der Intervention. Im Hinblick auf die Art der Präventionszielgruppe werden universelle, selektive und indizierte Programme unterschieden. Unter universeller Prävention versteht man Maßnahmen, die sich an die gesamte Bevölkerung richten. Interventionen dieser Art beziehen auch nicht oder nur schwach belastete Personen mit ein. Ein Beispiel wäre die umfassende Verbreitung von Informationen über Drogen und Drogenkonsum in Schulen, Familien, Netzwerken oder auf Gemeindeebene, durch die Medien, durch kulturelle Veranstaltungen oder durch Schlüsselpersonen und Organisationen. Die selektive Prävention befasst sich mit ausgesuchten, meist hochbelasteten Risikopopulationen. Zu Beginn der Intervention liegen jedoch noch keine Krankheitssymptome vor. Ein Beispiel wäre die Prävention psychischer Störungen bei Kindern, psychisch kranker Eltern, mithilfe von psychoedukativen Methoden, der Förderung der sozialen Ressourcen sowie des Einbezugs und der Entlastung der betroffenen Elternteile. Eine Präventionsmaßnahme wird als indiziert bezeichnet, wenn bei der Zielgruppe bereits Prodromalsymptome einer zu vermeidenden Erkrankung vorliegen. Eine Intervention ist in diesen Fällen aus klinischer Sicht notwendig. Ein Beispiel wären Präventionsmaßnahmen bei jungen Mädchen mit subklinischen Essstörungen wie gestörtem Essverhalten, chronischem Diäthalten und abnormer gedanklicher Beschäftigung mit Figur und Gewicht. Solche Maßnahmen beinhalten neben einer kritischen Reflexion des Schlankheitsideals und einem Informationsteil über pubertäre Fettzunahme und Ernährungsverhalten auch die Stärkung des Selbstwertes, vor allem in Bezug auf das Figurbewusstsein. Unterabschnitt 13.2.3 Unterscheidung hinsichtlich des Ansatzpunktes der Intervention. Hinsichtlich des Ansatzpunktes werden individuumszentrierte und umweltorientierte Präventionsprogramme unterschieden. Die individuumszentrierte Prävention, auch als personenorientierte Prävention oder als Verhaltensprävention bekannt, richtet sich an einzelne Personen und deren Merkmale und Verhalten. Ein Beispiel wäre die Reduktion der Folgeschäden externalisierenden Problemverhaltens, von störendem Verhalten in Alltagsroutinen bis hin zu delinquentem und gewalttätigem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen durch Aufbau sozialer Kompetenzen, Konfliktmanagement, Mediation und Entspannung. Umweltorientierte Prävention setzt nicht am Individuum direkt, sondern an den äußeren Bedingungen an. Die physische, ökologische, soziale und kulturelle Umwelt der Betroffenen wird mit Ressourcen verschiedenster Art angereichert, sodass die Auftretenswahrscheinlichkeit objektiver Belastungen minimiert wird. Diese Art der Intervention wird auch als Verhältnisprävention bezeichnet. Ein Beispiel wäre die Reduktion externalisierenden Problemverhaltens durch Verbesserung der Lebenslage, Aufbau sicherer Wohngebiete und sozialer Unterstützungssysteme und durch Beschränkung der Zugangsmöglichkeiten zu Gewaltmitteln. Abschnitt 13.3 Zentrale Konzepte und Modelle Unterabschnitt 13.3.1 Risikoressourcenmodelle Den Risikoressourcenmodellen zufolge ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu erkranken, aus dem relativen Verhältnis von Schutzfaktoren, Kompetenzen, Umweltressourcen und individuellen dispositionellen Verletzlichkeiten und Risiken. Siehe Tabelle 13.1 im gedruckten Buch. Je nach zugrunde liegendem Modell wird dieses Verhältnis unterschiedlich konzipiert. Gleichgewichtsmodelle gehen von der Existenz eines Schwellenwertes aus, der sich aus dem Zusammenspiel von Risiken und Ressourcen ergibt. Schutz- oder Schildmodelle weisen die Ressourcen die Funktion zu, keine Gefährdungen zuzulassen. Kompensatorische Modelle beschreiben die Fähigkeit von Ressourcen, Mängel auszugleichen. Puffermodelle gehen davon aus, dass Ressourcen die Wirkung von Stressoren mindern können. Herausforderungsmodelle nehmen an, dass Stressoren, die nicht in allzu intensiver Form auftreten, Protektoren aktivieren können. Abschnitt 13.4 Systematik und Beispiele präventiver Maßnahmen Unterabschnitt 13.4.1 Aufbau belastungsunspezifischer Fertigkeiten. Präventive Maßnahmen, die belastungsunspezifische Fertigkeiten trainieren, fördern extra- und intrapersonelle Ressourcen, die der Betroffene in möglichst vielen Lebenslagen anwenden kann. Ziel der präventiven Maßnahmen ist es, für jede Lebenslage allgemein schützende, extra- und intrapersonelle Ressourcen bereitzustellen. Hierunter versteht man vor allem die Förderung folgender Fertigkeiten und Ressourcen: Entscheidungsfähigkeit, Problemlösen, kreatives Denken, kritisches Denken, effektive Kommunikation, interpersonelle Fertigkeiten, Selbstwahrnehmung, Empathie, Bewältigung von Gefühlen, Stressbewältigung, soziale Unterstützung, materielle Sicherheit, Zugang zu kulturell bedeutsamen Gütern. Unspezifisch sind auch Entwicklungsinterventionen, Early Intervention, die häufig langfristig angelegt sind. Sie sollen Entwicklungsverläufe, ausgehend von pränatalen Bedingungen bis ins hohe Lebensalter, günstig beeinflussen. Unterabschnitt 13.4.2: Aufbau belastungsspezifischer Fertigkeiten. Bei diesen Programmen stehen bedeutsame Stressoren, mit denen Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Entwicklung konfrontiert werden können, im Vordergrund. Präventive Maßnahmen sind zum Beispiel Scheidungsbewältigung, Ausgleich von Interessen von Eltern und Kindern durch Mediationstechniken, Umgang mit Verlust, Trauer, Psychoedukation, Umgang mit Gefühlen, Stressbewältigung, Bewältigung kritischer Lebensphasen, zum Beispiel Schulstufenübergänge, Beratung, soziale Unterstützung, Problemlösetraining, Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern, Psychoedukation, Familienintervention, Emotionsregulation, Bindungsschemata, Bewältigung von Arbeitslosigkeit, sexuellem Missbrauch und Kindesmisshandlung, präventive Hausbesuche, Eltern- und Kindertrainings, psychosoziale Dienste. Unterabschnitt 13.4.3: Störungsspezifische Interventionen. Störungsspezifische Interventionen zielen darauf ab, einzelne psychische und physische Störungen zu vermeiden und dadurch Kosteneinsparungen zu erzielen. Ein Beispiel für ein Programm zur Prävention von Angststörungen und Depressionen ist das deutschsprachige Programm Freunde, siehe Beispiel. Darüber hinaus gibt es störungsspezifische Interventionen zu den Themen Suizidalität, Essstörungen, externalisierendes Problemverhalten, Drogenmissbrauch und körperliche Erkrankungen. Beispiel: Freunde, ein Programm zur Vorbeugung von Angst und Depressionen. Dieses universelle deutschsprachige Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression von Essau und Konrad ist kognitiv-verhaltenstherapeutisch angelegt und richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. In 10 45- bis 60-minütigen wöchentlichen Gruppensitzungen und 2 Auffrischungssitzungen lernen die Kinder den Umgang mit angsterzeugenden Situationen und Problemlösefertigkeiten, die Wahrnehmung der eigenen Körpersignale und Entspannungstechniken. In 4 zusätzlichen Elternsitzungen werden den Eltern die Programminhalte nähergebracht und eine Integration der Inhalte in das Erziehungsverhalten angestrebt. Beispiel Ende. Abschnitt 13.5: Wirksamkeit. Unterabschnitt 13.5.1: Effektivität. Bisherige Meta-Analysen weisen eine schwache bis mittlere Effektivität für Präventionsmaßnahmen bezüglich psychischer Störungen beziehungsweise gesundheitsrelevante präventive Interventionen auf. Störungsspezifische Interventionen erreichen nur kleine Effektstärken. Ein Grund hierfür ist das mangelhafte Wissen über Moderatoren, welche mögliche Effekte schwächen oder stärken können. Vielfach ist die Grundrate im Vorkommen psychischer Störungen zu gering, sodass der Nachweis, die Rate senken zu können, kaum möglich ist. Bei universellen Programmen stellt sich das Problem, dass sich gering ausgeprägte oder nicht vorhandene Symptombelastungen nur kaum oder nicht verändern können. Bodeneffekt. Viele psychische Störungen haben eine lange Entwicklungszeit, sodass sehr langfristig angelegte Studien notwendig sind, um die Effekte von frühzeitig eingesetzten präventiven Maßnahmen nachweisen zu können. Am effektivsten erweisen sich Programme zur Vermeidung von depressiven Störungen, wobei hier insbesondere solche erfolgreich sind, die sich an Risikopersonen richten. Sekundäre oder selektive Prävention. Belastungsbezogene Präventionsformen erreichen im Durchschnitt kleine bis mittlere Effektstärken, wie auch Programme zur Förderung von Kompetenzen und Ressourcen. Da die Grundraten psychischer Störungen jedoch gering und deren Entstehungszeiträume in der Regel lang sind, ist es schwierig, die Wirkung einer Intervention an der Minderung von Inzidenzraten zu messen. Unterabschnitt 13.5.2 Effizienz. Die Analyse erfolgreicher Präventionsprogramme hinsichtlich inhaltlicher und struktureller Konzeption ergab eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen, die den Erfolg der Programme begünstigen. Erfolgreiche Maßnahmen sind theoretisch gut begründet und zugleich Individuen- und umweltzentriert. Sie betrachten sowohl Ressourcen als auch Defizite der Betroffenen und werden meist settingübergreifend eingesetzt. Erfolgreiche Programme sind kulturell angepasst, hochstrukturiert, manualisiert und variabel in der Didaktik. Die Anleiter sind ausreichend geschult und legen im Umgang viel Wert auf Beziehungspflege. Des Weiteren sind die Programme in der Regel langfristig angelegt, mindestens 9 Monate, kürzere höchstens bei Risikogruppen erfolgreich, und in die Regelversorgung implementiert. Abschnitt 13.6 Schlussfolgerungen und Ausblick. Die Präventionsforschung ist ein relativ junges Forschungsfeld und es ist davon auszugehen, dass zukünftig in diesem Bereich weitere Fortschritte erzielt werden. Dies zeigt sich bereits an den vielfältigen Ansätzen der entwickelten Programme, die auf die Förderung sowohl der psychischen als auch physischen Gesundheit zielen und sich in allen Bereichen der Prävention finden. Zeitlich, Zielgruppe, Ansatzpunkt. Bisher eher vernachlässigte Themen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung stellen der Umgang mit Armut, Einsamkeit sowie somatoforme Störungen dar. Auch Belastungen durch interkulturelle und andere soziale Konflikte wurden in der bisherigen Forschung nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Da bislang auch Entwicklungs-, Geschlechts-, Kultur- und sozioökonomische Aspekte in der Präventionsforschung vernachlässigt wurden, gilt es generell, Programme auf der Grundlage möglicher differenzieller Effekte zu entwickeln. Beispielsweise könnte ein Präventionsprogramm zur Reduktion postpartaler Depression an den Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, Verhältnisprävention, aber auch an der Unterstützung der Mutter durch die Hebamme, selektive geschlechtsspezifische, individuumszentrierte Prävention ansetzen. Die Effekte sollten dann differenziell für die unterschiedlichen Ansatzpunkte berichtet werden, da verhältnis- und individuenorientierte Programme zunehmend kombiniert und bedarfsgerecht angeboten werden. Außer der Entwicklung präventiver Interventionen müssen auch die Implementation und Dissemination der bisherigen Erfolge mitbewertet und in die bestehende Angebotsstruktur psychosozialer Hilfen integriert werden. Bedarfs- und Kostenanalysen sind im Bereich der Prävention noch sehr selten. Zudem sollten die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, ausgeschöpft werden.